50 Jahre Olympische Winterspiele 1976.
Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge der Podcast-Sendung 50 Jahre Olympische Winterspiele 1976. Heute widmen wir uns der vor kurzem erschienenen Veröffentlichung des Innsbrucker Stadtarchivs mit dem Titel Olympische Winterspiele in Innsbruck. Vorgeschichten, Bedeutungen, Nachwirkungen. Gemeinsam mit Matthias Ecker und Joachim Burgschwendner, zwei der drei Herausgeber des Sammelbandes, sprechen wir ganz generell über den neuen wissenschaftlichen Band. Dabei thematisieren wir unter anderem, wie das Buch zustande gekommen ist, welche Impulse man damit setzen will und was es darüber hinaus noch zu erforschen gäbe. Als Preview können wir Ihnen bereits an dieser Stelle verraten, dass im Rahmen dieser Podcast-Reihe noch zwei weitere Folgen zu Themen der Publikation kommen werden. Nun aber zu unserer Folge mit Joachim und Matthias.
Lieber Matthias, lieber Joachim, danke, dass ihr auch die Zeit genommen habt, mit mir heute niederzusitzen und zu sprechen. Es gibt nämlich eine neue Publikation, eine neue Veröffentlichung des Stadtarchivs. Nummer
82,
genau. heute leider nicht dabei ist der Wolfgang Meixner, Mitherausgeber des Bandes, der aus terminlichen Gründen verhindert ist. Ich würde vielleicht so starten, Matthias und Joachim. Es geht natürlich um die Olympischen Winterspiele 1976, aber nicht nur 1976. Könnt ihr mir mal erzählen, was denn der Hintergrund zu der Publikation war?
Es hat schon vor gut zwei Jahren begonnen. Man hat gesehen, das Jubiläum kommt. Also 2026 haben wir jetzt 50 Jahre Olympische Winterspiele. Und es hat ja auch schon in der Vergangenheit Feierlichkeiten zu Jubiläen Spiele gegeben. Zum Beispiel 1989, da ist eine Festschrift erschienen, 25 Jahre nach den Spielen von 64. Und eben vor gut zwei Jahren hat es dann auch die politische Entscheidung gegeben, dass man dieses Jubiläum wiederum begehen will, mit einer ganzen Palette an Veranstaltungen, Maßnahmen und auch Vermittlungsangeboten. Und ein Aspekt war eben, dass man gesagt hat, man möchte gerne auch eine wissenschaftliche Publikation zu den Spielen machen. Und dann hat sich eigentlich recht schnell herausgestellt, dass auf der Universität der Wolfgang Meixner auch zu Sportgeschichte bereits geforscht hat, dass da Interesse da ist, dass es auch in anderen Bereichen auf der Uni, zum Beispiel bei der Ethnologie, die Silke Meyer, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die sich mit Facetten des Sportes im weitesten Sinne jetzt befassen. Und dann habe ich gesagt, dann bietet sich an, dass wir kooperieren. Gemeinsam hat es dann zwei Tagungen gegeben im Vorfeld, wo man einmal so Innsbrucker Sportstadt beleuchtet hat und dann wirklich vor jetzt eineinhalb Jahren eine international besetzte Tagung zu den Spielen von 76 in den Mittelpunkt gestanden. Und das war auch so irgendwie der Startschuss fürs Buch, dass man mögliche Autoren und Autorinnen zusammenbringt, dass uns als Herausgeber das Konzept klarer wird. Weil die Tagung hat natürlich auch noch dazu geführt, dass uns bewusst worden ist, zum Beispiel Musik ist auch ein großes Thema bei den Spielen. Die Eröffnungsfeiern sind eh bekannt, aber es gibt natürlich mehr als wie jetzt Musikkapellen und Brauchtumsgruppen bei den Spielen. Gerade 64 hat es ein wirklich hochkarätiges musikalisches Rahmenprogramm mit Wiener Philharmoniker, Mitgliederabend von der Elisabeth Schwarzkopf gegeben, das so nicht präsent ist. Und das war zum Beispiel ein Erkenntnis der Tagung. Das ist ein Thema, das wir nicht abgebildet haben und haben dann den Franz Krattl gewinnen können, dass er eben diesen Aspekt bearbeitet. Vielleicht, jetzt bin ich sehr ausschweifend schon. grundsätzlich, der Band heißt ja Olympische Winterspiele in Innsbruck, Vorgeschichten, Bedeutungen, Nachwirkungen und genau das sind eigentlich diese drei Felder, die uns wichtig waren zu beleuchten. Also es gibt Großveranstaltungen vor den Spielen, die FIS-Wettkämpfe in den 30er Jahren, aber man kann natürlich auch die Frage stellen, inwieweit die großen Schützen- und Turnfeste im 19. und frühen 20. Jahrhundert schon Vorläufer waren. Und genauso gibt es natürlich die Nachwirkungen in baulicher Form, natürlich Olympiabrücke, Olympische Dörfer, Bergiselschanze und so weiter.
Eisstadion. Auch die Olympia World natürlich.
Olympia World eben, also es gibt auch diese Nachwirkungen und eben uns war es wichtig, wirklich einen breiten Blick auf dieses Ereignis der Olympischen Spiele zu richten und auch ein bisschen eine kritische, es gibt auch einen umweltgeschichtlichen Beitrag, dass man das auch ein bisschen kritisch beleuchtet, das Ganze, und nicht nur sagt, ja, eh alles super und eh alles toll.
Das heißt, de facto waren es jetzt mehr oder weniger, also Pi mal Daumen, 2 Jahre Vorlaufzeit bis zur Veröffentlichung, kann man so sagen.
Ja.
Der Matthias hat schon erwähnt, wir haben ja mit der Uni eine recht enge Zusammenarbeit für das Buch gehabt, also vor allem mit dem Wolfgang Meixner. Es hat auch noch weitere Verbindungen gegeben, auch bei einer der Tagungen, wo du federführend warst, Joachim. Kannst du uns da vielleicht noch auch diesen Weg zur Uni sozusagen ein bisschen näher bringen?
Naja, wir versuchen eben, wie du schon gesagt hast, mit der Uni gute Zusammenarbeit zu haben, auf unsere Bestände auch aufmerksam machen, einfach zu versuchen, Forschung bei uns auch zu fördern. Und innerhalb der Geisteswissenschaften war es vor ein paar Jahren auch so, dass man versucht hat, Vernetzung zu fördern, weil universitäre Forschung halt sehr viel auch Einzelkämpfertum ist. Und da haben sie Historikerinnen und Historiker und die Kulturwissenschaftlerinnen zusammengefunden und haben eigentlich auch ausgelotet, was sind denn eigentlich Themen, wo man zusammenarbeiten könnte, wo mehrere Leute Interesse dran haben. Und da hat sich der Sport als eines der Themen herauskristallisiert. Ja. Ich war damals auch eingeladen und wir haben eben dann überlegt, wie wir da weiter zusammenarbeiten können. Und es waren dann zum Beispiel 2 Lehrveranstaltungen zur Sportgeschichte, die jeweils dann auch im Stadtarchiv recherchiert haben, wo wir also zusammengeschaut haben, was gibt es denn bei uns für Bestände, an denen Studierende arbeiten können.
Es gibt ja auch mehrere Projekte, die jetzt für das Jubiläum geplant wurden und da durchgeführt wurden. Einerseits hören Sie natürlich unsere lieben Zuhörer den Podcast gerade. Andererseits ist es die Publikation, was jetzt quasi erschienen ist. Dann gibt es noch eine virtuelle Karte, es gibt noch eine Olympia-Rallye und auch die Uni hat ja meines Wissens mehrere Projekte gestartet und da gibt es ja auch eine Ausstellung, hat es noch gegeben, wo ja auch wieder die Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv war, im Archiv für Bau, Kunst, Geschichte, glaube ich, heißt es ganz genau. Auf jeden Fall im alten Adambräu. Also die Zusammenarbeit zwischen Uni und der Stadt ist in der Hinsicht auch für Olympia, glaube ich, wieder recht gut gelungen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Außer ich würde es mir jetzt da widersprechen.
Nein, würden wir nicht. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Also einerseits, wir als Archiv, wir haben eben die Bestände, wie der Joachim gesagt hat, aber wir haben nicht die Ressourcen, die Stadtgeschichte im Alleingang zu betreiben. Und umgekehrt ist es natürlich auch für die Universität wichtig, einerseits in der Community sozusagen, in wissenschaftlichen Kreisen präsent zu sein, aber gerade so mit diesen Angeboten, die wir haben, die du jetzt auch erwähnt hast, Ausstellungen oder die Publikation, auch darüber hinaus einfach historisch interessierte Menschen zu erreichen, die breitere Bevölkerung anzusprechen. Und genau das haben wir ja mit dem Buch versucht. Also es ist wissenschaftlich recherchiert, alles, was geschrieben ist, ist belegt, aber es ist jetzt kein hochwissenschaftliches Werk vom Stil her, es ist reich illustriert und richtet sich, wie gesagt, eben an jeden und jede, die sich für dieses Thema Olympische Winterspiele im weitesten Sinn interessiert.
Wir haben ja heute schon darüber geredet, dass du das Buch herzeigt hast und dann doch viele Bilder wieder, Erinnerungen gleich wieder wachrütteln sozusagen bei den Leserinnen und Lesern.
Genau, ja. Also wir haben mal geschaut, wir haben ja jede Menge Bildmaterial zu den Spielen. Klar, da haben natürlich viele fotografiert, wobei ganz interessant bei den privaten Fotos, also ich weiß nicht, wie viele Fotos des Olympischen Feuers wir haben gefühlt, ist das also das Fotomotiv schlechthin für die Amateurknipser. Aber es hat natürlich sehr viele professionelle Fotografen bei beiden Spielen gegeben. Richard Frischhaf, Friedel Murauer, aber auch Adolf Blumenthal, der in Garmisch sein Atelier gehabt hat, der zum Beispiel für die 64er-Spiele zahlreiche Farbfotografien hinterlassen hat, die übers Marktarchiv Garmisch zu uns gelangt sind und jetzt also erstmals auch digitalisiert worden sind und zugänglich sind. Und es gibt das Ikonische einerseits, es gibt eher einen Beitrag von Martin Kofler, der ja das DAP, der das Tiroler Archiv Fotografie leitet, zu den ikonischen Bildern und auch zu Neuentdeckungen rund um die Spiele. Franz Klammer im Ziel ist ein ikonisches Bild. Aber es gibt natürlich auch viel, was eben neu aufgedacht ist, was man vielleicht so nicht am Schirm gehabt hat oder wo sich die Menschen dann erinnern können. Also es gibt einen Beitrag, wo ein Foto drin ist, wo man in der Wiener Rathaushalle, in der Volkshochschule, glaube ich, ist es in Wien, müssen wir nachschauen. Es gibt ein Foto, wo halt die Menschen dem Klammer zuschauen, sozusagen vorm Fernseher, wie er da hinunter passt. Und es sind da die Menschen fotografiert und da können sich natürlich viele wiederfinden. Also entweder haben sie es am Radio verfolgt oder eben es war das erste Mal, dass man vorm Fernseher zusammengekommen ist mit den Nachbarn im größeren Kreis, wer halt einen Fernseher gehabt hat. Es waren ja die Straßen praktisch leer gefegt.
Entschuldige, wenn ich jetzt so dazwischen, aber bitte. Ich kann mich jetzt gerade erinnern, dass es beim ORF gibt es ja auch noch Aufzeichnungen, weil ich glaube, das haben es Originalaufnahmen gleich beim Klammerfilm verwendet, wo in Wien quasi die Straßen leer gefegt sind, weil da an dem Tag das Abfahrt drinnen war. Also das ist natürlich für ein Buch, im Buch kann man das natürlich schlecht wiedergeben, Filmszenen. Aber das ist ja, also es würde ja wieder auf das sprechen, was du sagst, damit die Fotoaufnahmen aus den Klassenzimmern, wo die vorm Fernseher sitzen.
Genau, also da ist in der Volkshalle des Wiener Rathauses, eben da hat man 18 Farbfernseher aufgestellt und eben das ist ein Foto, das eben Erinnerungen sofort weckt, ohne dass es jetzt irgendwie einen Sportler zeigt, sondern eben die Menschen, die die Spiele miterlebt haben, anspricht.
Und trotzdem ist es aus meiner Sicht so, dass es halt sehr viel an Pressefotografie gibt, aber die Zahl der Privatfotos, die eigentlich bei uns im Archiv gelandet sind, noch tendenziell eher gering ist. Also das doch, gerade wenn man sich überlegt, es waren sehr viele Freiwillige im Einsatz, von denen gibt es nur sehr wenige Fotos.
Vor allem jetzt, also 76 jetzt, vor allem bei 64 war ja glaube ich noch gar nicht so viel, was Privatfotografie, also schon natürlich auch mehr, aber ich glaube 76 wäre da wahrscheinlich noch mehr an privater Fotografie da gewesen, oder?
Naja, ich meine, einerseits darf man nicht vergessen, man sieht es ja auch bei den Fotografien im Buch, also viel ist noch Schwarz-Weiß-Fotografie, es war teuer. Die Pressefotografen, deswegen habe ich zuerst den Blumenthal so erwähnt, weil das wirklich was Außergewöhnliches ist, dass er so viel in Farbe gemacht hat, weil die Pressefotografen in der Regel Schwarz-Weiß fotografiert haben, weil.
Die Zeitung eh.
Genau. Ja. Und mein Eindruck ist nur, dass wir einiges an privaten Fotobeständen haben, aber das ist dann halt meistens die Mama oder die Oma oben vor der Feuerschale am Bergisel im Stadion und im Hintergrund die
da glaube ich auch Privatfotos noch. Also von meinem, also ich kann mich jetzt gerade erinnern, weil die habe ich jetzt mal ausgraben, von meinem Urgroßvater war das, glaube ich, gibt es auch eben diese, wie du sagst, die klassischen Fotos, die Familie vor die Feuerschalen.
Genau, also das dürfte schon, das, wenn man es geschafft hat, irgendwo dabei zu sein, das zu fotografieren, oder wir haben einen Bestand bekommen von der Familie Altenburger, Dias, bis jetzt zwar 64, aber da sieht man dann halt auch die Personen, die hinströmen zu den Veranstaltungen. Aber dass man jetzt die Sportler selber fotografiert, ist glaube ich da, also.
Wahrscheinlich hat er Zoom einfach, also.
Genau, die Technik war nicht so, ein Foto war teuer. Also ich kann mich ja noch erinnern, jetzt so alt bin ich noch nicht. Aber also, dass wir um 2000, wenn wir im Urlaub waren, wenn wir da noch ein, zwei Fotos selber mit der Kamera machen müssen, wenn die 36 Fotos gegeben hat, das war einfach was Besonderes. Das ist noch nicht so lange her, dass man einfach Fotos so viel produzieren kann, wie man will, mit Handy oder
Kamera. Vor allem, wenn es was gescheit sein soll. Ne?
Genau. Und ja, oder man halt drückt halt 10-mal ab und schmeißt 9 weg, weil das eine dann halt passt. Also das war bei beiden Spielen noch nicht der Fall. Und ich glaube, das dürfte natürlich auch ein Grund sein, wieso so statische Aufnahmen, eben wie die Familie vor der Feuerschale, eher gemacht worden sind. Oder bei der Öffnungsfeier, da gibt es auch einiges, als wir jetzt halt wirklich von den Sportlerinnen und Sportlern selber in Aktion.
Das heißt, wir können, aber vielleicht jetzt auch um das mit den Fotos jetzt auch nochmal auf den Punkt zu bringen, es sind für das Buch dann doch noch einiges an Bildmaterial dann wieder zu uns gekommen ins Stadtarchiv.
Ja, einerseits sind neue Fotos zu uns gekommen, vor allem aus dem Bestand von Richard Frischhoff, die wir erworben haben. Und andererseits waren die Olympischen Spiele natürlich und das Buch ein Anlass, auch näher auf unsere eigenen Bestände hinzuschauen. Und da war es so, dass einerseits den Überresten des Olympiamuseums Fotobestände waren und auch in den großen Aktenbeständen der Olympischen Winterspiele ein oder zwei Kartons vorrangig mit noch unbearbeitetem Fotomaterial waren.
Bei den Olympiakten, weil du sie ja schon angesprochen hast, wir haben ja bei unseren oder in unserem Außendepot in der Feldstraße große Mengen an Papierakten. Sowohl Spiele 64 als auch 76. Es ist natürlich eine fiese Frage, aber wie gut sind denn die überhaupt erarbeitet gewesen im Vorfeld zur Publikation?
Das ist eine gemeine Frage, weil die könntest du wahrscheinlich am besten bearbeiten. ja, dieser Bestand von den Olympischen Spielen umfasst in etwa 400 Aktenkartons und die sind eigentlich ohne Bindmittel zu uns gekommen. Es gibt einen Band, der ein bisschen was erschließt, aber für lange Zeit sind die Kartons eigentlich in den Regalen geschlummert, ohne dass man jetzt gezielt suchen hat können. Vor mittlerweile auch 10 Jahren her sind sie mal in den Ferien von sehr fleißigen Praktikantinnen und Praktikanten mal rudimentär erschlossen worden, sodass man jetzt zumindest für die Faszikel, die sich drinnen befinden, einmal suchen kann. Aber sie sind rudimentär erschlossen worden und gerade die schon erwähnte Ausstellung zu den Bauten für Olympia hat euch gezeigt, wie viel man in diesem Karton eigentlich noch entdecken kann, wenn man da recherchiert.
Also mit beiden Spielen knapp 400 Kartons, das ist eine wahnsinnige Menge an Papier. Wobei ja, man muss ja auch sagen, da ist natürlich alles, aber ich kann mich schon erinnern, auch noch eben, da ist sind von Rechnungen, von Angebotseinholungen, da muss man natürlich dann, also da ist nicht alles wahrscheinlich mehr hochinteressant, vor allem wenn man für einzelne Themen ja wirklich spezifisch sucht, ist es natürlich schon noch immer noch viel Arbeit, sie dann durch die einzelnen Sachen durchzuwälzen.
Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den man ansprechen kann, wenn eine unter den Zuhörerinnen zuhören, sagt, das ist ein Thema, das mich interessiert, also das ist lang noch nicht ausgeforscht. Eben diese Fülle an Material, und das taucht ja auch immer Neues noch auf, also bei der Landespolizeidirektion, die ja auch ein historisches Archiv haben, sind zum Beispiel die ganzen Unterlagen für 64 und 76 zu den Sicherheitskonzepten aufgetaucht. Also die haben sich komplett erhalten, sind ein paar Laufmeter Akten, und das ist gar nicht, also wir nach 9-11 und so weiter, ist klar, dass Terror und Schutz davor und Anschläge ein Thema sind. Aber das war ja in die 60er Jahre schon mitunter Thema. Also 64 sind wir mehr oder weniger am Höhepunkt des Südtirol-Konflikts. 76 ist nach München 72.
Nach dem OPEC-Anschlag.
Und nach OPEC-Anschlag, genau. Also auch da hat es schon Bedrohungslagen gegeben, auf die natürlich die Exekutive und das Organisationskomitee versucht hat, bestmöglich zu reagieren. Vielleicht in Erinnerung ist noch der Zaun, der rund ums O-Dorf ja aufgestellt worden ist, dass auch Bundeswehrsoldaten mit Maschinenpistolen da patrouilliert haben. Aber das sind Aspekte, die ja so in der populären Wahrnehmung der Spiele nicht präsent sind, weil eben da sind es die Sportler, da ist das Fest. Aber es gibt eben auch diese Seite, die halt einfach Großveranstaltungen mit sich bringen.
Und vor allem ja Planungen, also auch Sicherheitsplanungen, das heißt ja nicht, dass man die dann immer sieht. Also weil manches, also
manche soll ja, der Bürger ja nicht sehen, oder?
Natürlich. Aber vor allem auch die Planungen, also was dann ja wirklich passiert. Also es ist ja dann Gott sei Dank nichts Gröberes, sage ich, passiert bei den Spielen. Aber geplant ist natürlich für gröbere Sachen geworden, dass das Gott sei Dank nicht zur Umsetzung gekommen ist. Die Aspekte ist ja spannend, hochspannend.
Genau, aber da gibt es noch Themen und Themenfelder, die sicher Beachtung verdienen, wo man auch die verschürfen kann. Vielleicht dann nochmal zurück zum Buch. Es ist nicht die Geschichte der Olympischen Winterspiele in Innsbruck, sondern es ist eine Geschichte, die versucht, möglichst breites Thema zu fassen, aber damit ist es nicht erschöpft und erledigt jetzt, sondern im Gegenteil, wir hoffen damit, Impulse zu setzen, dass die Auseinandersetzung sich noch intensiviert, dass man eben diese verschiedensten Zugänge zu diesem Thema Olympische Winterspiele in Innsbruck sieht und aufspringt vielleicht einer anderen und sagt, ja, das ist ein Thema, da möchte ich tiefer graben, und da gibt es dann bei uns in der Feldstraße, aber eben auch bei anderen Institutionen sicher noch Quellen, die erst zu heben sein werden und die auch neue Erkenntnisse versprechen.
Ja, ein Beispiel für so Impulse ist für mich zum Beispiel auch der Beitrag von Silke Meyer, die sich mit den Erinnerungen von Freiwilligen beschäftigt und eine Handvoll von Interviews auswertet. Und dort, wenn man mit Menschen über die Olympischen Spiele spricht, dann wird deutlich, wie viele da als Freiwillige dabei waren und wie viele von so Erinnerungen es eigentlich in der Stadt noch geben muss. Und das wäre zum Beispiel ein Thema, wo ich mir denke, da ist eigentlich noch unglaublich viel Potenzial drinnen, mit Menschen zu reden und da dieser vielleicht Blick hinter die Kulissen der damaligen Freiwilligen.
Ja, also eben, wenn wir bei den Impulsen bleiben, würde ich weiter zurückspringen. Aber was ich grundsätzlich spannend finde, ist auch diese Frage, inwieweit eben diese erwähnten Schützenfeste und Turnfeste im 19. und frühen 20. Jahrhundert Sport eigentlich sind. Darüber kann man sicher noch intensiver forschen und diskutieren. Und gerade wenn man sich die Schützenfeste anschaut, ich meine, da kommen ja wirklich 10, 20, 30 und mehr 1000 Leute nach Innsbruck. Also was heißt das logistisch für eine Stadt, die Mitte des 19. Jahrhunderts 10.000, 12.000 Einwohner hat, wo es vielleicht noch gar keine Eisenbahn gibt. Also wir haben eine Abbildung drinnen, wo die Schützen aus dem Oberinntal mit dem Floß kommen. Kann natürlich auch nur eine romantisierte Darstellung sein, aber ausgeschlossen wäre es jetzt nicht, dass sich irgendwie oben die auf ein Floß setzen und dann beim Landeshauptschießstand in Mariahilf sozusagen anlegen und ankommen. Es ist auch diese Facette des Schützenwesens, das man hat. Es ist immer für Gott, Kaiser und Vaterland. Es ist militärisch organisiert. Es geht um Landesverteidigung in Kriegsfällen. 1848, 49, 59, 66, 1915. Aber dass diese Schützen, zumindest Lokalhelden, teilweise sogar über das Lokale hinaus waren, die da die diese Schießen gewonnen haben, dass es da wirklich um hohe Preisgelder gegangen ist. Das ist eigentlich eine Facette, die weniger präsent ist jetzt so in der populären Wahrnehmung oder in der breiten Wahrnehmung. Mhm. Und das finde ich schon auch etwas, was eben das Buch aufwirft, anreißt, aber was man natürlich jetzt eben als Impuls zu verstehen hat und wo man nochmal genauer hinschauen könnte, was heißt das. Und dasselbe beim Turnen hat man ja auch eine Wandlung. Also damals sind das Massenvorführungen, möglichst im Gleichklang. Wir haben ja auch einige Fotos drinnen. Das ist natürlich eine Turnvorstellung, die man heute vielleicht noch irgendwie im Kunstturnen bis zu einem gewissen Grad hat, aber nicht, was wir jetzt landläufig mit Turnen verbinden würden. Und da hat natürlich die politische Dimension sowohl beim Turnen, also im 19. und frühen 20. Jahrhundert, als auch bei den Schützen drinnen. Also schon ein spannendes Themenfeld, was man wirklich, also was da jetzt einmal aufgerissen worden ist, aufgeworfen, die Frage und was.
Und wenn wir mal vielleicht auch so grob abstecken, was jetzt mein Buch, also ich glaube, es sind ja politische Themen, also grundsätzlich, wie Politik irgendwie Einfluss hat auf die Spiele, glaube ich, wird ja zum gewissen Grad abbildet. Das Umweltthema haben wir schon gehabt, populär in dem Sinne von den, wie du gesagt hast, Joachim, mit den Freiwilligen, die ja in großer Zahl vorhanden waren, was die Silke abbildet. Haben wir noch was drin, was vielleicht, wollen wir noch nicht
drüber sprechen? Es geht auch um die Erinnerungskultur natürlich, eben also diese Nachwirkungen. Da haben die Hanna Fritz, der Joachim und ich einen Beitrag zum Olympiamuseum geschrieben.
Welcher Olympiamuseum denn?
Genau, also, das war eine Frage, die wir recht oft gehört haben. Also es ist wirklich erstaunlich, das Museum hat es gute 12 Jahre gegeben im Goldenen Dachelgebäude mitten, also im Herzen von Innsbruck. Und das ja, ist irgendwie auch aus der Erinnerung, aus der Wahrnehmung verschwunden. Also viele Innsbruckerinnen und Innsbrucker, wenn man mit ihnen redet, sagen, was, das hat es auch gegeben oder das, ja. Das habe ich nicht gewusst. Oder wo war denn das? Und das ist ja doch auch eine Facette der Erinnerung eben. Ich meine, dass dieses Museum letztendlich gescheitert ist, hat verschiedene Gründe. Das
Können Sie dann nachlesen?
Das kann man dann nachlesen. Aber es ist eben auch so eine Facette, es gibt ja verschiedene Olympiamuseen. In Lausanne ist das bekannteste, aber es gibt auch an Austragungsorten in Athen zum Beispiel Museen. Und in Innsbruck hat man das auch versucht und es hat eben nicht funktioniert. Und ja,
ist schon spannend eigentlich, dass Olympia so ein präsentes Thema ist, aber es keinen wirklichen musealen Erinnerungsort dran gibt.
Weil wir ja doch immer, und das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, weil wir haben zwar die Winterspiele 64 und 76 erwähnt, aber es waren ja auch die Youth Olympic Games, es waren die ich glaube, zweimal waren sie, gell? Die Paralympics von Innsbruck. Es soll ja die eigenen Deaflympics, gibt es ja dann für nächstes Jahr, wer das verfolgt hat in den Nachrichten der letzten Wochen. Also es ist ja nicht nur ein Winterspiel. Also Olympia ist ja in Innsbruck doch durch die Jahre oder Jahrzehnte eigentlich immer wieder präsent gewesen.
Das ist es und gleichzeitig, also das ist der letzte Beitrag im Band von Martin Schnitzer, der beleuchtet natürlich auch, es hat ja auch Bestrebungen gegeben, nach 76 noch einmal Spiele nach Innsbruck zu holen, in unterschiedlichen Konstellationen, aber die Bevölkerung ist eigentlich mehrheitlich dagegen, gegen diese Veranstaltung. Das ist ja auch irgendwie so ein einerseits, und anfangs tragt man das nach außen so gern vor sich her, Olympiastadt Innsbruck oder eben Sportstadt Innsbruck, aber es gibt da offenbar eben auch das, ich sag mal, das Gefühl oder Desinteresse, vielleicht auch als Skepsis, und vielleicht ist ja auch bis zu einem gewissen Grad berechtigt, weil natürlich die Spiele auch mit Kosten verbunden waren, auch die 76er Spiele, die ja unter diesem Schlagwort einfachen Spiele propagiert worden sind, letzten Endes natürlich trotzdem sehr viel Geld gekostet haben und auch zu einer Verschuldung der Stadt geführt haben. Man kann da immer wahrscheinlich trefflich streiten und wird zu keinem wirklich haltbaren Ergebnis kommen. Sind diese Maßnahmen, Stichwort O-Dorf, Olympiabrücke und so weiter, Maßnahmen, die die Stadt sowieso gesetzt oder setzen hätte müssen, weil eben die Stadt sich entwickelt und Olympia ist da nur der Katalysator dafür, dass das passiert.
Oder dass es schneller passiert.
Oder dass es eben schneller passiert. Oder wer hätte sich die Stadt anders entwickelt? Ich meine, im Inntal ist der Raum begrenzt. Es geht nur Richtung West und Ost im Prinzip, dass sich Innsbruck ausdehnt, weil sonst sind recht schnell die steilen Hänge da. Ja, also das sind so Fragen, da kann man nicht, da gibt es kein Schwarz-Weiß, sondern da kann man eben trefflich streiten, aber das hat natürlich wahrscheinlich zu einer gewissen Skepsis beigetragen, die ja nicht nur auf Olympia ist, also Fußball-Weltmeisterschaften.
Song Contest,
wo Song Contest oder so. Eben, also es gibt offenbar eine Skepsis in der Bevölkerung und die bis zu einem gewissen Grad sicher auch ihre Berechtigung hat, dass man sagt, bringt das wirklich was, wenn die Gesellschaft als Ganzes so viel Geld investiert, ist dann die Mehrweg- oder die Umwegrentabilität, die dann immer heißt, ja, das kommt durch Touristen, durch Werbeeffekte und so weiter, eben wieder allen zugute. Ist das tatsächlich so oder nicht? Und wie lange dauert es, bis sich das amortisiert? Das sind natürlich Fragen, die man stellen kann, soll und ja, die Bevölkerung zumindest in der Vergangenheit recht eindeutig mit einem Nein.
Olympi-Nein, ne?
Olympi-Nein, ja. Aber eben, es ist ja auch kein Phänomen, das es nur bei uns gibt. Das ist ja tendenziell.
Ja, es war ja auch, also da könnte man, das ist ja genau wieder das Thema, wie ja Innsbruck K76 zu den Spielen gekommen ist.
Genau.
Weil Denver hat ja auch, also bei Votum hat dann die Bevölkerung gesagt, nein, das ist zu teuer, das wollen wir nicht. Und dann, also so ist ja Innsbruck auch schon mal zu Spielen gekommen.
Und
also,
es gibt ja mittlerweile auch andere Modelle. Also man sieht es ja jetzt bei den aktuellen Spielen, dass also im Cortina, Mailand und dann gibt es verschiedene Städte. Man hat es bei Fußball-Europameisterschaften schon gehabt, dass es jetzt nicht ein Land oder Ort oder eine Stadt oder sonst was ist, die das jetzt dann die Hauptlast tragt, sondern dass man das aufteilt. Und vielleicht ist das auch ein Zugang, wie man sowas in der Zukunft dann auch wieder umsetzen kann.
Was wünschen wir uns jetzt zum Schluss natürlich, dass das Buch hoffentlich gern gelesen wird, das Interesse geweckt haben?
Na, vielleicht kann man schon sagen, eben, also noch zum Abschluss, was wirklich wir versucht haben und was wir hoffen, dass uns gelungen ist, dass es ein Buch ist, das man gern zur Hand nimmt, das eben auch entsprechend illustriert ist, das Erinnerungen zurückbringt, das aber auch Neugierde weckt bei der jüngeren Generation, das vielleicht auch Anstoß liefert, sich eingehender einem Thema zu widmen. Und das Einzige, was man jetzt vielleicht nicht so sehr drinnen finden wird, weil da gibt es eben schon die Bücher dazu, sind die Daten, Fakten zu den Wettbewerben. Also es hat ja sehr viele populäre Publikationen rund um die Spiele gegeben. Annemarie Moser-Bröll hat ein Buch gemacht, ich glaube, der Karl Schranz hat ein Buch gemacht, da stehen dann alle drinnen mit ihren Zeiten, mit wie die Wettbewerbe im Einzelnen abgelaufen sind, wie sich die Sportlerinnen und Sportler geschlagen haben. Um das geht es uns weniger bei dem Band. Das ist vielleicht das Einzige, was man dazu sagen sollte, dass keiner enttäuscht ist, dass jetzt da nicht die Zeiten vom Abfahrtslauf am Batschakofel im Detail drinsteht und wo Bernhard Russi die entscheidenden Zehntel liegen hat lassen oder der Klammer ausgeholt hat, sondern es geht uns wirklich um den Rahmen der Spiele.
Und wenn Sie diese Fragen auch trotzdem interessieren, im Stadtarchiv, wenn Sie kommen und das Buch sich zu holen zum Beispiel, also es gibt es natürlich bei uns im Webshop, es gibt es bei uns im Stadtarchiv an der Kasse zum Holen, aber bei uns gibt es ja auch die Möglichkeit, eben in den offiziellen Berichten zu schmökern, sich die Publikationen aus der Zeit durchzusehen. Also das würde dann den Besuch, quasi könnte man bei einem Besuch verbinden dann bei uns im Stadtarchiv. bleibt mir eigentlich nur mehr zu sagen, danke Matthias, danke Joachim für die Zeit.
Danke Tobi für die Einladung.
Und ich freue mich schon auch selbst noch mal im Detail das Buch durchzulesen.
Das war unsere Folge mit den Herausgebern des Olympiabuchs. Nächste Woche sprechen wir mit der ersten Person des legendären Duells am Batscherkofel, dem Schweizer Bernhard Russi.